Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er viel erleben. Das passiert gerade auf Mallorca. Christian ist im Urlaub und mir war dann ehrlicherweise auch nach Reisen. Und für Fernreisen, da gibt es ja einen guten alten Bekannten. Nämlich Jonathan Neuscheler. Mit dem haben wir 2022 schon mal ein Video gemacht. Und da haben wir uns unter anderem nach Japan verirrt. Und deswegen, Jonathan, herzlich willkommen zu unserem heutigen Japan-Update in Christians Urlaubszeit.
Hallo Tobias und vielen Dank, dass ich für Christian wieder einspringen durfte.
Ja, ich freue mich sehr, denn wir haben ja beim letzten Mal durchaus spannende Unternehmen besprochen. 5 waren es an der Zahl, 4 haben es in die heutige Sendung geschafft. Und welche das sind und was es zu diesen Unternehmen zu sagen gibt, wie jetzt die Bewertungen gerade aussehen, das erfahrt ihr wie immer nach dem Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Und nachdem wir jetzt auch das Rechtliche hinter uns gebracht haben, geht's jetzt rein in Japan 2024, unser Update zu Daikin Industry, zu Makita, zu Nippon Sanso und zu Shimano. Ein Wert, den wir, Jonathan, vor 2 Jahren mit dabei hatten, den haben wir dieses Mal ausdrücklich nicht mit reingenommen, weil wenn wir uns zurückerinnern an die Sendung vor wirklich auch exakt 2 Jahren, wir haben sie ausgestrahlt am 12. August, da gingen sie online und von daher, wir nehmen heute am 14. August auf. Cayence war mit dabei und die Aktie war eigentlich etwas, wo wirklich hochspezielles Wissen erforderlich ist. Und dazu kam dann auch noch, dass es eine Bewertung war, die uns beide nicht besonders neugierig gemacht hat. Und dann haben wir gesagt, ach Mensch, die 4 Unternehmen, mit denen haben wir uns das letzte Mal deutlich wohler gefühlt, deswegen reduzieren wir es heute auf 4. Und wer was zu Cayence weiß und ergänzen will, der kann das sehr, sehr gerne in den Kommentaren tun. Von dir noch eine Ergänzung?
Nee, von meiner Seite hast du es perfekt zusammengefasst. Vielleicht auch im Unterschied zu Christian bin ich einfach etwas fokussierter unterwegs. Das heißt, ich beobachte etwa 60 Aktien, die ich dann recht eng begleite, schaue, wie sich die Unternehmen entwickeln. Und dann ist natürlich die Folge davon, dass man nicht links und rechts immer noch mal was anschauen kann, sondern lieber dann die Japaner, über die wir heute sprechen, ja, zu denen ich mich auch gründlich informiert habe, auf die dann etwas ausführlicher eingehen. Ich glaube, das sind auch schon genug spannende Gelegenheiten dabei.
Wie beim letzten Mal auch, so auch heute, starten wir mit Daikin Industry. Da geht es darum, Räume mit perfekter Luft zu schaffen, Räume mit Wert zu schaffen, wie das Unternehmen dann selber sagt. Und wir haben hier vor allen Dingen zwei absolute Trendthemen. Nämlich einmal den Punkt der Klimaanlagen. Da, wo es warm ist, wünscht man sich Abkühlung. Und da, wo Energiebedarf ist, da wünscht man sich auch noch energetische Ergänzung. Und da ist in den letzten Jahren die Wärmepumpe aufgekommen, hat relativ viel Furore gesorgt. Und in beiden Bereichen, da ist Daikin Industries führend mit dabei. Wir haben beim letzten Mal, Jonathan, über ein starkes Wachstum durch den Klimawandel gesprochen, über eine steigende Nachfrage. Du hast bis zu 1 Million Wärmepumpen jedes Jahr im Verkauf von Daikin in den Raum gestellt bis 2050. Also ein sehr, sehr schönes und auch ständiges Geschäft. Aber letztes Mal war sie uns deutlich zu teuer. Jetzt sieht man an dem Chart bei Scalable schon, dass die Aktie ganz offensichtlich einigermaßen signifikant günstiger geworden ist. Und von daher das mal als Aufhänger nutzend, wie ist deine Sicht zu der Aktie heute? Wie siehst du sie? Was hat sich eventuell auch aus deiner Perspektive geändert? Was gibt's da zu sagen?
Ja, also wie du richtig sagst, es hat sich eine ganze Menge geändert in den 2 Jahren. Vor 2 Jahren war das ja noch ganz groß, auch von der Politik immer wieder kommuniziert und wiederholt. Jeder soll so schnell wie möglich eine Wärmepumpe bekommen. Das hat sich mittlerweile geändert, da ist Realismus eingekehrt. Das Ziel zieht jetzt hervor, in Deutschland eben auch viele Nahwärmenetze zu verlegen, sodass nicht jeder Hauseigentümer selbst diese sehr hohen Investitionen tätigen muss. In ländlichen Gegenden und bei Neubauten wird man aber weiterhin stark auf die Wärmepumpe setzen. Daikin selbst ist noch mehr als sie Wärmepumpenproduzent sind sie aber Klimaanlagenhersteller. Und da ist es einfach so, aktuell gibt es auf dem Globus etwa 2 Milliarden Klimaanlagen. Das wird bis zum Jahr 2050 auf etwa 6 Milliarden hochgehen. Ich glaube, das kann man recht gut prognostizieren, natürlich nicht auf das Prozent genau, aber es liegt einfach daran, wir haben hier zwei ganz starke Treiber. Das eine ist, es wird wärmer auf unserem Planeten. Und noch stärker treibend ist einfach der Punkt, dass in den Ländern, in denen es schon heute warm ist, oftmals der Wohlstand noch nicht ausreicht, um sich eine Klimaanlage anzuschaffen. Und wenn jetzt beispielsweise in Indien die Wirtschaftskraft weiter zulegt, dann werden immer mehr Leute dort den Wunsch auch in eben umsetzen und realisieren, dass sie dann auch ihre eigene Wohnung klimatisieren können. Denn es wird immer von Deutschen oftmals auch ein bisschen herablassend gesagt, ja, eine Klimaanlage ist doch eine Energieverschwendung, das braucht doch keiner. Aber bei uns ist halt die Durchschnittstemperatur über das Jahr hinweg irgendwo im Bereich von 10 bis 15 Grad, wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege. Es gibt halt Regionen in Indien, wo die Durchschnittstemperatur bei 30 Grad ist und dann ist das natürlich eine ganz andere Situation. Und durch den Klimawandel wird das halt nochmals verstärkt, weil die Tage, die besonders heiß sind, größer werden, auch die Temperaturen insgesamt und auch im Jahresdurchschnitt nach oben gehen. Und der eigentliche Treiber ist aber halt nicht der Klimawandel, sondern dass in diesen Regionen auch ein Wirtschaftswachstum stattfindet. Das heißt, es ist einfach auch sehr stark eine Aktie, mit der man sich beteiligen kann an den sozusagen an den Folgen des Klimawandels, die irgendwie in den Griff zu bekommen und trotzdem noch ein angenehmes Leben führen zu können. Und zum anderen aber noch viel stärker wirklich daran, dass die Schwellenländer in ihre Wirtschaftskraft aufsteigen. Und das sehen wir eben auch ganz stark im Zahlenwerk. Zum Beispiel im Indien-Geschäft ging der Umsatz jetzt zuletzt um über 40% nach oben. Das hat so ein richtiges Momentum drin. Da sind sie auch übrigens auf die Nummer 1 Marktposition schon aufgestiegen. Und das, obwohl sie ja ein japanisches Unternehmen sind und vom Preissegment immer ein bisschen als der Mercedes der Branche genannt werden, das spricht einfach sehr stark auch für die Qualität der Produkte, was ja wieder Japan typisch ist.
Wenn ihr euch jetzt fragt, was haben wir das eigentlich, also wir gehen ein bisschen auf die Sachen auch ein, die wir beim letzten Mal dazu gesagt haben, weil sich das, also wirklich, sehr, sehr stark anbietet. Wer die ganze Sendung von vor 2 Jahren nochmal sehen will, findet sie natürlich auch in den Kommentaren und in der Beschreibung des Videos entsprechend verlinkt. Das nur als Hinweis, denn wir müssen mal ein bisschen genau auf die Sachen auch eingehen, die wir da vor 2 Jahren so besprochen haben. Denn wir haben diese Sendung im Sommer 22 aufgenommen. Das heißt, wir haben so in diese Spalte, die überschrieben ist, bis März 22 geblickt. Wir haben wahrscheinlich auch schon ein bisschen vorläufige Zahlen gehabt. Wir sind irgendwie so davon ausgegangen, dass so im Jahr 24, vielleicht im Jahr 25, dann auch ein Gewinn pro Aktie von 7 € umgerechnet möglich sein müsste. Und haben damals bei einer Bewertung, das könnt ihr eben sehr, sehr schön in der Price-Earnings-Zeile sehen, in PE-Ratio without NRI, dass sich dieses KGV in einem Bereich von 41 Anfang 21, 30 Anfang 22 bewegt hat. Als wir die Sendung gemacht haben, war es irgendwie im Bereich 30, 35. Und das war bei uns beiden einfach so, dass wir uns nicht wohlgefühlt haben. Und wir haben damals gesagt, so 140 wäre eigentlich auf Basis dieser Gewinnschätzung ein Niveau, wo wir uns wohlfühlen würden. Jetzt ist die Aktie mittlerweile ja nicht mehr bei 140, auch nicht bei 120, sondern unter 120 und notiert im Moment so um die 110 €. Und da ihr im Moment auch sehen könnt, dass es kein 20er KGV ist, muss also beim Gewinn auch was passiert sein, Jonathan. Und da stellt sich dann schon die Frage, was ist eigentlich, seitdem wir diese Sendung aufgenommen haben, passiert, dass dieser Gewinn einen Peak ja im 23er Geschäftsbericht erreicht hat, bei umgerechnet 6 € pro Aktie, aber jetzt auf 4 € auf 5 € gefallen ist.
Ja, da müssen wir kurz ausholen. Also wir haben gerade über die langfristigen Wachstumstreiber gesprochen. Die sind aus meiner Sicht weiter intakt, wenn wir uns überlegen, wo steht die Firma in 10 oder 20 Jahren. Kurzfristig ist aber natürlich auch Daikin oder kann sich da den Marktbedingungen nicht entziehen. Und was ist jetzt genau passiert? Zum einen ist dieses Geschäftsmodell, Klimaanlagen und Wärmepumpen zu installieren und auch zu warten, abhängig davon, wie viel neu gebaut wird und wie viel renoviert wird. Durch die gestiegenen Zinsen haben wir jetzt in Europa, aber auch in den USA, aber auch in China, da aus anderen Gründen, weil die Wirtschaft einfach schwächelt, haben wir eine eher schwache Baukonjunktur. Das heißt, da wird weniger neu gebaut und dann werden auch weniger neue Klimaanlagen bei Daikin bestellt. Das ist das eine Thema. Das andere ist, dass wir natürlich auch sehr starke Kostensteigerungen gesehen haben. Ganz egal, welche Teile hier betroffen sind, zum Beispiel Kupfer hat deutlich zugelegt im Preis. Und das führt natürlich dazu, dass sie ihre Preise erhöhen müssen. Ist aber schwierig, wenn die Stückzahlen nicht so hoch gehen, wie man sich das eigentlich vorstellt. Da kommt jetzt noch dazu, dass Daikin im Gegensatz zu den Wettbewerbern sehr viel Wertschöpfung selbst betreibt. Also die ganzen relevanten Bauteile werden alle im Unternehmen selbst gefertigt. Und das führt natürlich dazu, dass man eine recht hohe Fixkostenbasis hat. Und damit das Ganze auch vom Gewinn je Aktie so richtig Schwung bekommt, müssen die Werke dann entsprechend gut ausgelastet sein. Und dann hat man auch ein großes Upside-Potenzial. Und das ist auch die Strategie, die in der Vergangenheit für das Unternehmen sehr gut funktioniert hat. Wir haben jetzt in den letzten 10 Jahren 9% jährliches Umsatzwachstum. Das ist fast schon an der Grenze zum Zweistelligen, weil sie eben immer eine hohe Qualität gewährleisten können, weil sie die Sachen selber herstellen. Und dann, wenn sie die Stückzahlen reinbekommen, wie man das gerade in Indien auch sehr schön sieht, dann hat man eben diese Skaleneffekte im Unternehmen. Sie sind ja der weltgrößte Hersteller bei Klimaanlagen. Jetzt wollen sie auch in den USA auf die Nummer 1 hochgehen in diesem Geschäftsjahr. Und das führt dann eben auch zu sehr schönen Finanzergebnissen. Aber wegen den eben besprochenen Themen, der Umsatz ist noch auf Rekordniveau. Das erste Quartal, also man muss kurz dazu sagen, in Japan endet das Geschäftsjahr normalerweise Ende März und dann beginnt am 1. April das erste Quartal, also April bis Juni 2024, das ist das aktuellste Quartal, was uns vorliegt. Da hatten sie jetzt aber beim EBIT währungsbereinigt 8% Rückgang. Na, und da merkt man einfach diese Kombination aus einer nicht ganz so hohen Nachfrage aktuell, wie man sich das eigentlich erhofft hatte, auch wegen dem Wärmepumpenthema in Europa. Gleichzeitig aber den gestiegenen Produktionskosten und dem Modell der hohen internen Wertschöpfung hat eben dazu geführt, dass die EBIT-Marge aktuell etwas unter dem eigentlichen Ziel des Unternehmens liegt. Also das Management selbst hat mal gesagt, sie wollen 12%, mittel- und langfristig sogar 15%. Wir stehen jetzt aber unter der 10%. Vor Corona waren wir mehrere Jahre in Folge immer über der 10% EBIT-Marge. Das heißt, das KGV wirkt auch deshalb etwas höher, weil die Ertragskraft aktuell unter dem nachhaltigen Niveau ist. Wann das jetzt genau wieder zurückgeht, wann die Preiserhöhungen ihre Wirkung zeigen, wann die Kostensenkungen ihre Wirkung zeigen, wann aufgrund von Zinssenkungen und anderen Faktoren die ganze Neubautätigkeit wieder anzieht, das weiß ich natürlich auch nicht. Na, so ein einzelnes Quartal vorherzusagen, das ist fast Rätseln oder Raten. Aber ich denke, dass die mittel- und langfristigen Treiber weiter intakt sind. Und deswegen bin ich der Meinung, nach meinen Recherchen, das könnt ihr gerne anders sehen, dass die Firma in einem normalen Umfeld, ja, aktuell mittlerweile schon 7,50 Euro Gewinn pro Aktie erzielen wird. Ob das jetzt in 2, 3 oder 4 Jahren dann tatsächlich im Zahlenwerk zu sehen ist, das müssen wir einfach abwarten. Vielleicht machen wir dann nochmal eine Sommersendung. Aber insofern finde ich die Aktie fair bewertet. Wenn man die 7,50 als normalisierte Ertragskraft annimmt, stehen wir aktuell bei einem KGV von 14. Und im Durchschnitt der letzten 10 Jahre war das halt bei 28. Also wir haben jetzt hier schon ein sehr, sehr niedriges Bewertungsniveau. Ja, ich bin eingestiegen seit unserer letzten Sendung, etwas höher als im aktuellen Kurs, sogar deutlich höher. Aber ich sehe jetzt hier die These für mich weiter als intakt an.
Ja, und ich habe irgendwann mal meine ganzen Kursalarme aufgeräumt und das kann manchmal auch weiterhelfen, beziehungsweise da ist man eben manchmal der Profiteur von so einer Sache. Und deswegen bin ich heute in der erfreulichen Situation, dass ich mir das angucken kann, das Ganze sehe. Ich kann hier sagen...
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Heute präsentieren wir dir etwas, das ich selber mal als eigene Unternehmensidee hatte. Aber man kann ja nicht alles selber machen. Mit Wechselpilot kannst du sehr einfach, schnell und jedes Jahr wieder Geld, Zeit und Nerven sparen. Zum Beispiel, wenn du der Meinung bist, mein Strompreis ist zu hoch. Jedes Jahr übernimmt Wechselpilot für dich den Vergleich, den Wechsel und die Kommunikation in den besten Stromtarif. Besonders im Sommer sind die Tarife unschlagbar günstig. Wechselpilot zeigt dir auf wechselpilot.com/echtgeldtv 3 Top-Tarife inklusive der Wechselpilot-Empfehlung. Du wählst dann dein bevorzugtes Angebot aus und erhältst mit dem Code ECHTGELD20 zusätzlich 20 Euro Cashback. Um den Rest kümmert sich Wechselpilot. Finde jetzt heraus, wie viel du sparen kannst auf wechselpilot.com/echtgeldtv.
Kaufen und kann das Ganze eben dann genau auch zu den aktuellen Kursen machen, die es jetzt eben gibt. Und das heißt an der Stelle, dass ich hier einfach mal 10 Stück reinnehme, die entsprechend bereithalte und die dann auch gleich abschicke. bei GetEx geht es jetzt alles ganz flott. Und von daher haben wir hier den ersten Kauf, die erste Transaktion schon dahingehend gemacht, dass wir diese Aktie, von der wir beim letzten Mal gesagt haben, das ist eigentlich ein interessantes Unternehmen, wenn sie wieder mal bei 140 angekommen ist vom Kurs her, da ist sie jetzt drunter, das können wir jetzt für uns nutzen. Jonathan hat was zum normalisierten Gewinn. So weit will ich gar nicht gehen. Mir würde ja schon reichen, wenn beispielsweise die Gewinnschätzung für 25 und für 26 erreicht wird, dann sind wir nämlich in der Range 20er KGV und vor allen Dingen ist es eben in der Tat so. Man hat dieses Unternehmen in der Vergangenheit in verschiedenen Situationen um die 20 kaufen können. Ja, ihr seht auch in der Zeile, wenn ihr dann hinguckt, eine 17,9, ihr seht auch eine 15. Wenn die Börse ein bisschen verrückt spielt, kann das auch ganz schnell passieren, dass wir auch dahin kommen. Aber hier haben wir die Situation, dass wir euch letztes Mal ein Unternehmen vorgestellt haben, Wonderful Company, at a not so fair price. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir ein tolles Unternehmen mit tollen Potenzialen haben, zu einem Preis, der gut ist. Und von daher, wenn ihr Gegenargumente habt, genau das Gleiche. Gerne in die Kommentare reinfeuern. Wir freuen uns drüber.
Vielleicht darf ich noch eine Sache zu den Risiken sagen, Tobi, weil du jetzt gerade schon ganz mutig die erste Position aufgebaut hast. Da musst du am besten kurz weghören. Also sie haben eigentlich für dieses Geschäftsjahr 2025, das jetzt im April gestartet hat, von April 2024 bis März 2025.
Das ist das Geschäftsjahr
2025. So, jetzt habe ich auch noch was dazu gelernt. In diesem Jahr sind sie sehr offensiv rausgegangen mit einer Prognose. Also sie wollen in diesem Jahr den Gewinn stärker steigern als den Umsatz. Und das trotz des herausfordernden Umfelds. Das erste Quartal war jetzt aber sogar mit 8% EBIT-Rückgang währungsneutral. Das heißt, es besteht eine Gefahr, dass hier eine Gewinnwarnung kommen wird in den nächsten ein oder zwei Quartalen, weil einfach das Umfeld nicht leichter geworden ist. So, und das könnte dazu führen, du hast gerade schon gesagt, der Kapitalmarkt war auch mal verrückt, preist das mit dem 15er KGV oder dergleichen, dass wir durchaus auch nochmals 20 oder 30% runterrauschen könnten. Durchaus möglich, schwer zu sagen, weil sie ja auch an ihren Preisen drehen können, weil sie an ihren Kosten arbeiten, wo das jetzt genau rauskommt. An den langfristigen Perspektiven bin ich weit überzeugt, weil du musst auch eines sehen, die Firma stellt seit vielen Jahren unter Beweis, ihren Umsatz in jedem Jahrzehnt mindestens verdoppeln zu können. Diese ganzen Themen mit Klimaanlagen von 2 auf 6 Milliarden, wir haben hier den Marktführer, das wird weitergehen. Und es ist halt sehr schwierig zu sagen, in diesem Umfeld, wo wird jetzt genau der fundamentale Boden, wo wird der Kursboden erreicht. Deswegen für mich persönlich ist es so, dass ich ja auch schon so ein bisschen auf den Nachkauf blicke. Da ich meine erste Position aber schon etwas früher aufgebaut habe, würde ich noch warten, bis die Aktie vielleicht nochmal 20% korrigiert. Dann würde ich aufstocken und wollte einfach angesprochen haben, dass diese Gewinnwarnung also kommen könnte. Wenn man sich den aktuellen Kurs anschaut, dann ist es aber halt auch schon zu einem gewissen Teil eingepreist. Und noch ein anderes Risiko. Das China-Geschäft ist ihr profitabelstes Segment. Das heißt, wir haben hier fast 30% China-Anteil. Ich glaube, das sollte man auch noch wissen, falls da aus der geopolitischen Ecke mal etwas Unschönes kommen würde. Und ansonsten ist es aber aus meiner Sicht wirklich eine tolle Buy-and-Hold-Aktie.
Die zweite Aktie im Japan-Update 2024 mit Jonathan Neuscheller ist die Makita-Aktie. Und da hat Jonathan beim letzten Mal ein bisschen tiefer in die Bilanz geguckt, weil eigentlich die sah schon wirklich sehr interessant aus beim letzten Mal. Wir hatten da ein KGV von, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe, von um die 13 und waren eben in einer Situation, dass man so ein Unternehmen hat, was dann eben auch von Jonathan mit dem Lock-in-Effekt assoziiert wurde, den man bei Apple kennt, den man bei verschiedenen anderen Unternehmen kennt. Und hier ist es eben ein Unternehmen, das von sich selber sagt, Menschen bei der Arbeit unterstützen. Also Menschen, die nicht Jonathan Neuscheller und Tobias Kramer heißen, weil wir beide sind für das, was Makita macht, vollkommen ungeeignet. Jonathan, hat sich da bei dir inzwischen was geändert?
Ich bin kürzlich umgezogen und musste Vorhangsschlangen montieren. Ich habe, glaube ich, 6 Löcher bohren müssen, bis dann das erste Mal der Dübel gehalten hat. Also von der Stelle lieber wieder zurück zur Aktie und nicht über meine Fähigkeiten in dem Bereich sprechen.
So, und damit ist das Wort schon gefallen, ein Bohrer. Also Makita fertigt und vertreibt professionelle Elektrowerkzeuge, Outdoor-Elektrogeräte und vor allen Dingen auch Sachen, die mit einem Akku betrieben werden. Und das war der von Jonathan damals beschriebene Lock-in-Effekt, denn die haben so ein Akkusystem gebaut, wo man dann eben Akku abnehmen kann und woanders raufpacken kann und der dockt dann eben überall an und das ist ganz praktisch. Aber wir hatten, Jonathan, Herausforderungen. Die Herausforderungen waren in der Corona-Zeit begründet, dass es relativ hin und her geht. Auf einmal hatte man viel Nachfrage, dann gab's Lieferengpässe von irgendwelchen Sachen. Auf einmal hat Makita festgestellt, wir haben so viel Lagerkapazität und wir haben so einen Absatz normalerweise. Also wir haben viel mehr Vorräte, als wir nicht haben. Und wir sind von viel besseren Absätzen auch ausgegangen. Oder hatten vielleicht auch bestimmte Produktzyklen anders eingeplant, die dann durch auch da Lieferkettenprobleme nicht gelöst werden konnten. Also hatten damals das Problem, dass wir aus der Sendung rausgegangen sind. Auch da ein ganz, ganz tolles Unternehmen, aber von dir in den Raum gestelltes, und das hat sich genauso bewahrheitet, ein erwartetes zyklisches Tief, was länger dauern kann, durch diese aufgebauten Überkapazitäten und die damit dann im Zusammenhang stehenden Gewinnrückgänge, die ja auch deutlich ausgefallen sind. Und wir haben damals so für uns gesagt, naja, beobachten, ja, aber ein Kauf ist die Aktie erst so im Bereich von 26,50. Da war die Aktie jetzt. Jetzt ist ein bisschen da rausgelaufen. Und wir können ja mal auf die aktuellen Zahlen blicken, Jonathan. Und du kannst uns vielleicht auch ein bisschen was zu den aktuellen Zahlen und zu den Entwicklungen und vor allen Dingen auch zu den Lagerbeständen sagen.
Auf jeden Fall. Ja, machen wir auch da mal den Blick nochmal 2 Jahre zurück, damit wir die Zuschauer abholen. Wir sind in die Corona-Pandemie reingeschlittert, unvorbereitet. Und plötzlich waren alle Freizeitaktivitäten geschlossen. Aber so den eigenen Garten aufzuhübschen, das eigene Zuhause einmal zu renovieren, das war möglich. Also sind alle in die Baumärkte gerannt. Der ganze Lagerbestand wurde abgeräumt. Dann wollten die Hersteller mehr produzieren. Dann waren ja auch noch die Lieferketten gestört, weshalb die nochmal mehr Auftragsbestand hatten. Und dann haben sie darauf reagiert, indem alle in der Branche ihre Kapazitäten stark ausgebaut haben. So, und als die dann plötzlich verfügbar waren, die Teile, war der Endverbraucher schon bedient. Ja, die ganzen Bohrmaschinen, Rasenmäher, was auch immer von Makita gekauft wird, Sägen und so weiter und so fort. Das war alles schon daheim sozusagen im Gartenhaus verstaut, aber das kommt ja auch bei den professionellen Kunden zum Einsatz. Und wir haben plötzlich eine riesige Überkapazität gehabt. Und es war gar nicht so leicht, diesen enormen Überbestand an Inventar abzubauen. Makita hat es jetzt aber geschafft, wenn man sich anschaut, im Verhältnis zum Jahresumsatz beispielsweise, wo da ihr Inventar ist. Da sind sie jetzt wieder auf dem alten Niveau vor der Corona-Zeit angekommen. Vom Verhältnis etwa 40% des Jahresumsatzes haben sie als Inventar. Das heißt, dieses Thema ist gelöst. Und das Thema ist mit einem sehr, sehr großen Margeneinbruch einhergegangen, weil wenn du deine Produktion stark drosseln musst, hast du ja trotzdem Kosten, aber produzierst nur wenig Teile, dann waren ja auch noch die Logistikkosten super hoch, da ist die Gewinnmarge zwischenzeitlich auf 3 oder 4% auf EBIT-Höhe abgerauscht, aber, und jetzt ist das Spannende mit der Normalisierung des Lagerbestands, haben wir jetzt hier also das Tief schon hinter uns gelassen, im Gegensatz zu Daikin, was die Marge angeht, und haben jetzt zuletzt im Geschäftsjahr 2024, ich habe dazugelernt, Tobi, da haben wir jetzt auch schon wieder eine Margensteigerung in Richtung 9% auf Ebene gesehen. Im Schnitt der letzten 10 Jahre ist die Firma aber bei über 13%. Und um jetzt noch das aktuelle Zahlenwerk kurz auszuführen, im ersten Quartal eine sehr positive Entwicklung. Wir sind jetzt, glaube ich, schon wieder bei 11% EBIT-Marge angekommen. Also du merkst es von 3 oder 4 über 9 hin jetzt zu 11. Und das, obwohl die Verkaufsvolumen immer noch recht gering sind. Und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass die nachhaltige Marge nochmal deutlich höher liegt, vielleicht bei 13 oder auch bei 15, was ja auch dem Schnitt der letzten 10 Jahre entspricht. Das heißt, das operative Momentum ist hier insbesondere bei der Ertragskraft schon voll zurückgekommen. Es ist wieder Momentum da und das sieht man halt auch in der Kursentwicklung der letzten Monate.
Genau, ich hebe jetzt mal ein bisschen stärker auf die EBITDA-Marge ab, weil die ist beispielsweise im September 23 auf 12,7% gefallen und steigt seitdem wieder an, ist jetzt bei 16% knapp angekommen. Und damit wir noch einen Prozentwert in dieser Sendung auch drin haben, wo wir uns jetzt beide hier ein bisschen hin und her pingpongmäßig die Nettomargen zuschmeißen. Ich gucke ja ganz gerne mal ganz unten. Also Jonathan, das Thema Umsätze sind noch nicht auf dem alten Niveau wieder angekommen. Nahezu, wenn wir mal das Geschäftsjahr 22 mit vollen Corona-Auftragsbüchern außen vor lassen, mit den 5,3 Milliarden Euro umgerechnet. Aber die 4,7, die es in 21 gab, die sind eben fast erreicht. Und wenn man sich die Quartalszahlen so im Moment anguckt, dann wird es wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass das Unternehmen da wieder zurückkommt. Aber interessant finde ich in der Tat auch die Nettomarge. Im Geschäftsjahr 23 bei 1,5% angekommen. Im Geschäftsjahr 24 schon wieder bei 6% zurück und jetzt gerade so auf 6,43% bezogen auf die letzten 12 Monate. Aber wenn ihr euch rechts davon in den Unterlagen, für die es sich wie jedes Mal bei Echtgeld TV lohnt, rechts ranzufahren, hinguckt, dann seht ihr Margenausweitung 5,2, 6,5. Okay, 5,97 und 8,26%. Also die kommen wieder zurück, die kommen wieder auf Track. Und wenn ihr dann die Zeile einfach mal nach links durchgeht, dann seht ihr eine Nettomarge, die in der Regel an der oder über der 10%-Marke ist. Und das bedeutet ja nichts anderes, als dass da ein 50%iges Potenzial bei der Marge, somit auch ein 50%iges Potenzial bei dem Ist-Gewinn auf Ist-Umsätzen ist. Und damit können wir auch mal ganz frech uns einen Gewinn pro Aktie angucken auf Basis einer 50%igen Steigerung. Und dann kann der eben relativ schnell auf einem Niveau von 1,50, 1,60 liegen. Und dann, Jonathan, sind wir eben auf dem Niveau, was wir eigentlich damals hatten von dem Multiplier, nämlich ungefähr so 13, 14, aber sind in der angenehmen Situation, dass sie dieses Lagerthema hinter sich haben. Wir sind jetzt zwar nicht auf dem Niveau 26, 50, weil wir ja diese Sendung vielleicht dann einen Monat zu spät angesetzt haben, aber das passiert mir ja kein zweites Mal. Was sind denn jetzt aus deiner Sicht noch die Risiken, die, bevor ich jetzt wieder auf den Kaufbutton klicke, ich berücksichtigen sollte, wobei ich die bei Daikin dahin im Zweifelsfall einfach zurückgehen, die ich bei Daikin jetzt nicht so schlimm empfunden habe, weil die Kernstory stimmt. Auch hier habe ich den Eindruck, so wie ich beim letzten Mal auch aus der Sendung rausgegangen bin, die Story ist gut, das Überkapazitätsthema muss erledigt sein, die Margen müssen wieder on track kommen, da sind wir jetzt insgesamt, aber wir sind, glaube ich, noch ein bisschen auch vor der Welle. Von daher, was siehst du im Moment als Risiken, die möglicherweise auch gegen einen Kauf sprechen, bevor unsere Zuschauer natürlich auch aufgefordert sind, das in die Kommentare zu packen?
Ja, du liegst richtig, Tobias. Es ist gut, dass wir jetzt, bevor du auf Kaufen drückst, dieses Mal davor über die Risiken sprechen und nicht danach. Ja. Also es gibt hier einmal das zyklische Thema. Na, auch hier hängt das wieder an der Wirtschaftsentwicklung. Wir haben jetzt ja diese sehr schwachen Jahre hinter uns. Das spricht eigentlich dafür, dass jetzt in den nächsten Jahren das Geschäft erstmal normal oder sogar überdurchschnittlich laufen wird. Genauer Erholungspfad ist aber unklar. Zum anderen ist hier mein größtes Thema, was ich habe, ist die Kapitalbindung. Ja, was mich an der Makita-Aktie stört, ist, dass die Eigenkapitalrendite auch über den Zyklus hinweg in einem normalen Jahr nicht hoch genug ist. Sie haben zwar die branchenführende Gewinnmarge von etwa 13-15% auf EBIT-Ebene, das Stanley Black & Decker darunter, das auch Einhell darunter, ein kleiner Konkurrent aus Deutschland, auch börsennotiert. Das heißt, sie sind das profitabelste Unternehmen der Branche, aber wie so oft bei japanischen Unternehmen ist da so viel Kapitalpolster in der Bilanz drin, dass am Ende eben die Eigenkapitalverzinsung, die sehr relevant ist für die langfristigen Renditeperspektiven, dass die meistens nur bei etwa 10% liegt in einem normalen Jahr.
Und können wir uns vielleicht auch darauf einigen, dass es ein zusätzlicher Sicherheitspolster ist?
So ist es, ja. Wir haben also 84% Eigenkapitalquote. Wir haben etwa 1/6 der Marktkapitalisierung in Net Cash und kein Cent Schulden, wenn man das berücksichtigt. Das heißt, eigentlich ist die Aktie noch billiger. Aktuell gibt es aber auch Zinserträge, deswegen kann man jetzt nicht das KGV da noch mal nach unten nehmen, weil der Zinsertrag auch relevant ist. Aber das ist halt ein Problem, weil das Problem besteht jetzt darin, wenn die Firma wächst und sie wächst ziemlich stark in den letzten 10 Jahren um 7% pro Jahr, dann muss sie, wenn sie weiter so japanisch konservativ geführt wird, natürlich auch das Eigenkapital im Einklang mit dem Umsatz aufbauen. Und dann ist nur ein sehr kleiner Teil des Gewinns übrig, der über Dividenden und Aktienrückkäufe an uns Aktionäre ausgekehrt wird. Und das begrenzt halt langfristig das Wertsteigerungspotenzial. Ja, das sehe ich hier als Risiko, aber umgekehrt die Chance, wie du gesagt hast, die Firma ist seit über 60 Jahren in der Branche tätig. Die hat eine unangefochtene Marktstellung. Sie ist für sehr gute Qualität bekannt. Sie hat ein großes Servicegeschäft. Sie ist auch mit den Profis unterwegs, also mit den Leuten, die täglich mit den Werkzeugen arbeiten. Und da hast du Verschleiß und Wartung und Reparatur. Das ist wiederkehrend. Sie haben jetzt die Akkuplattform, weshalb die Kunden enger an das Unternehmen gebunden werden. Das machen die Konkurrenten aber auch. Und dann hast du diese 84%ige Eigenkapitalquote. Und in der Vergangenheit eben auch hier mehr Wachstum gehabt als vielleicht im Welt-BIP, weil eben das Thema Arbeitsplatzsicherheit, das also zum Beispiel, wenn du mit Staub arbeitest, das abgesaugt wird, aber auch das Thema Elektrifizierung, die alten Benzingeräte werden ausgetauscht, mittlerweile Makita nur noch mit Elektrowerkzeugen unterwegs, keine Benzinmotoren mehr. Du hast aber auch hier wieder das Thema Schwellenländer, wenn es sich lohnt, wenn die Arbeitskraft teuer wird, dann musst du sie produktiv machen. Und dafür brauchst du Werkzeuge. In den Industrienationen, das ist sowieso nochmal für einen ganz anderen Level. Es ist also eine gute Investition. Also ich möchte sagen, wenn ein Kunde bei Makita einkauft, ein Professioneller, dann ist das keine Ausgabe, sondern eine Investition. Weil wenn die Mitarbeiter dann produktiver sind, dann lohnt sich das. Und das sind halt alles die Wachstumstreiber hier an der Stelle. Wie gesagt, das operative Momentum ist zurückgekehrt. Das könnte den Kurs weiter antreiben. Ist natürlich jetzt schwer, den genauen Pfad zu erwähnen. Es ist eine Aktie für alle Heimwerkerfreunde, für alle Value-Investoren, für alle, die solide Bilanzen lieben. Mir persönlich, ich bin noch nicht drin, ich störe mich einfach an der strukturell niedrigen Eigenkapitalrendite. Aber das liegt halt auch daran, weil ich mein Portfolio so aufbaue, dass ich auch etwas Vermögensaufbau betreiben kann oder möchte. Wenn jemand sagt, ich möchte mein Vermögen eher erhalten, ich möchte langfristig kein Vermögen verlieren, die denken ja immer über 100 Jahre, die Japaner, ich möchte eine recht attraktive Dividende sehen, dann ist es natürlich eine gute Aktie.
Gut, bei der Dividende würde ich jetzt nochmal reingehen. So attraktiv ist die jetzt bei Makita in der Vergangenheit. Naja, sie könnte wieder attraktiver werden. Mal gucken, ob's dahin geht. Aber da muss man vielleicht noch ein bisschen abwarten, was da wirklich passiert. Aber dieses Argument, dass dieser sehr hohe Eigenkapitalpolster in einem Land, wo man sich ja gerade anfängt, dem Kapitalmarkt stärker zu öffnen, verfängt bei mir persönlich dann nicht so richtig, weil ich da sage, also ich sehe es eher als wirklich sehr, sehr starke Sicherheit. Und ja, du hast natürlich recht, wenn dieses Wachstum weiterhin so geht und man dies an dieser Strategie festhält. Nur ich glaube, da ist auch in Japan einiges im Umbruch. Und von daher, wir haben es das letzte Mal gesagt, das Unternehmen ist ein Top-Unternehmen. Daran hat sich nichts geändert. Sie haben jetzt diese Krisen hinter sich. Ich kaufe jetzt lieber mal einen Euro teurer, als wir damals gesagt haben. Aber bin dafür in der Tat dann in dem Titel drin und habe jetzt abgewartet, aber sage da für mich, ich empfinde das eigentlich auch dieses Thema des Eigenkapitals, was eben da ist, nicht als ein Malus, sondern als ein Bonus, weil ich im Zweifelsfall auch weiß, wenn die anfangen, sich umzustellen und vielleicht einfach mal zu sagen, nö, wir schütten jetzt einfach mal signifikant mehr vom Gewinn auch an die Aktionäre raus, dann ist das etwas, was eben auch einen zusätzlichen Treiber darstellen kann. Und dann wäre ich ganz gern mit dabei. Und dann gucken wir mal, wie diese Order hier gleich ausgeführt wird.
Und du hast recht, Tobias, das ist ein zusätzlicher Treiber. Und es gibt im konkreten Fall von Makita auch schon eine Änderung. Früher war die Geschäftspolitik immer, 30% des Nettogewinns an die Aktionäre zurückzugeben. Das wurde vor etwa 1 oder 2 Jahren geändert auf jetzt 35%. Ist ein kleiner Schritt, aber immerhin. Sie haben den ersten Aktienrückkauf nach einer 10-jährigen Pause durchgeführt, als die Kurse unten waren. Ein knappes Prozent der Aktien wurde da aus dem Markt genommen. Und auch für dieses Jahr, weil du gesagt hast, Dividende ist noch nicht so attraktiv. Sie machen die Ausschüttungsquote, oder in Japan gibt es immer eine Zwischendividende und eine Jahresenddividende. Und wir haben jetzt halt das Jahr mit der noch geringen Profitabilität hinter uns. Wenn die Profitabilität jetzt aber weiter hochzieht, wie wir das ja auch zuletzt schon gesehen haben, dann wird die Dividende entsprechend nachrücken. Und dieser ganze Druck zur Verbesserung, ja, das ist, glaube ich, ein Thema, was hier für alle Werte gilt, über die wir gerade sprechen, der kommt ja offiziell von der japanischen Regierung, von der Börse in Tokio. Die Unternehmen sind angehalten worden, Maßnahmen zu ergreifen, um die Aktionärsrendite zu verbessern und um die Kapitaleffizienz zu verbessern. Und da werden wir später bei Nippon Sanso auch noch ein bisschen auf die neuen Vergütungen eingehen. Aber das ist also etwas, wo jetzt überall Bewegung herrscht, in kleinen Schritten, wie für Japan üblich. Das Beispiel hast du gerade gehört, von 30% auf 35% hochgegangen, den ersten Rückkauf seit 10 Jahren. Insofern, theoretisch ist da sehr, sehr viel Luft drin, bei allen Unternehmen, die wir gerade anschauen. Aber die Frage ist halt, wie schnell und wie viel von diesem Potenzial gehoben werden wird.
Und bevor wir jetzt zu Nippon Sanso kommen, habe ich noch einen kleinen Werbehinweis für euch. Invesco ist ein internationaler Vermögensverwalter mit einem global verwalteten Vermögen von 1,7 Billionen US-Dollar und einer der weltweit größten Anbieter von Exchange-Traded Funds. Die Produktpalette umfasst mehr als 140 ETFs und ETPs, also börsengehandelte Fonds und Investmentprodukte. Außerdem sehr wichtig, auf der Kostenseite gehört Invesco bei den Kernbausteinen wie S&P 500, Nasdaq 100 oder FTSE All World europaweit zu den führenden Häusern. Einfachheit und niedrige Kosten stehen auch beim globalen Welt-ETF im Mittelpunkt. Den hat Invesco vor etwas über einem Jahr in sein Angebot aufgenommen. Mittlerweile sind in diesem ETF mehr als 400 Millionen Euro investiert.
Ihr erhaltet hier mit nur einem Produkt Zugang zu über 4000 globalen Aktienunternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Außerdem gehört dieser ETF mit laufenden Kosten von nur 0,15% pro Jahr zu einer der kostengünstigsten Möglichkeiten, sowohl breit aufgestellt als auch langfristig zu investieren. Egal ob ausschüttend oder thesaurierend, es gibt beides. Mehr zu diesem und den anderen ETFs von Invesco erfahrt ihr in den Shownotes oder natürlich direkt auf www.invesco.de.
Und nach diesem Hinweis jetzt zurück zu Jonathan, zu mir und vor allen Dingen auch zur dritten Aktie der heutigen Sendung, zu Nippon Sanso. Ein Unternehmen, Jonathan, was wir ja schon haben. Und da haben wir vor allen Dingen etwas gemacht, was ja auch mal ganz schön ist. Wir haben über einen Preis gesprochen, den fanden wir, so okay beim letzten Mal, haben dann aber eine Limit-Order gegeben, nämlich um die 17 Euro hatten wir beim letzten Mal gesagt, wollen wir kaufen. Und diese Order ist dann eben auch als limitierte Order ein bisschen nach der Sendung ausgeführt worden. Und inzwischen sind wir eben in der Situation, dass dieser Titel, der aus dieser Japan-Sendung heraus kam und den wir bei 16,90 gekauft hatten, 67% im Plus ist. Da ist also was ganz gut gelaufen in einem Markt, der in Deutschland ja vor allen Dingen durch das Unternehmen Linde repräsentiert wird immer noch, auch wenn es jetzt inzwischen gar kein so richtig deutsches Unternehmen mehr ist. Aber es geht um Industriegase und Nippon Sanso sagt da von sich selber, das Leben durch Gase besser machen. Aber erzähl du ein bisschen, was sich da so getan hat und wie die aktuellen Trends auch bei dem Unternehmen im Wasserstoffmarkt aussehen.
Ja, auf jeden Fall. Also du siehst es hier an meiner Dose, da ist Kohlensäure drin. Ich sollte aber eigentlich besser die Wasserflasche zeigen.
Der Christian klatscht in diesem Moment auf Mallorca in die Hände, weil er eine Monsterdose gesehen hat. Das freut ihn doch gleich doppelt.
Oder er schaut auf den Kurs und den braucht direkt erstmal selber eine.
Oder er fragt sich, zu welchem Preis du sie in Frankreich, wo du ja aufnimmst, die gekauft hast.
Genau, aber zurück zum Thema. Also das Leben durch Gase besser machen, was bedeutet das? Es ist ein Industriegasehersteller, das sagt vielen Leuten nichts, aber ihr müsst euch vorstellen, überall in unserer Wirtschaft werden diese Gase benötigt. Und das sind zum einen eben die Luft, die in ihre wesentlichen Bestandteile zerlegt wird, also in Stickstoff, in Sauerstoff, in Argon und in andere Gase, aber es werden auch Wasserstoffanlagen betrieben, in denen also Wasserstoff hergestellt wird und der Energieeinsatz. Und das ist so eine Art Infrastrukturgeschäftsmodell, weil du brauchst das, wie schon eben gesagt, damit das Mineralwasser erfrischend ist, du brauchst das, damit Lebensmittel haltbar sind, du brauchst das bei der Halbleiterherstellung im Elektronikbereich, in Raffinerien, in Chemiewerken, bei der Stahlherstellung, eigentlich überall in allen Ländern, in allen verschiedenen Branchen. Und das führt zu einer sehr guten Diversifizierung. Und es gibt noch einen zweiten Punkt, der die Branche so spannend macht. Denn egal, ob du Linde, Air Liquide, Air Products and Chemicals oder Nippon Sanso anschaust, egal, ob du die Aktienkurs, Umsatzentwicklung, Gewinnentwicklung oder Dividendenentwicklung anschaust, die sind fast alle Dividendenaristokraten. Das zeigt von links unten nach rechts oben. Und das hat seine Gründe. Das ist nicht nur diese Diversifikation über Länder und Industrien, es ist eben auch die Art, wie hier Verträge geschlossen werden, sogenannte Take-or-Pay-Verträge. Das heißt, wenn ein Kunde, das könnte auch ein Krankenhaus sein, auch die brauchen die Industriegase, wenn die sagen, ja, wir wollen zum Beispiel mit Sauerstoff beliefert werden, dann zahlen sie einen gewissen Preis und selbst wenn sie die Gase nicht abnehmen, zahlen sie den trotzdem. Und das kann man in der Branche deshalb durchsetzen, weil die Alternative wäre ja, dir eine eigene Fabrik vor dein Krankenhaus oder deine Industrieanlage zu stellen und die hat auch Fixkosten. Und deswegen haben wir also fast nie Schwankungen nach unten. Wenn die Energiepreise steigen, dürfen die sofort über Vertragsklauseln weiter draufgeschlagen werden auf die Verkaufspreise und das alles zieht eben von links unten nach rechts oben. Es ist weiterhin etwa eineinhalbmal so schnell wachsend, die Branche, wie das Welt-BIP, weil die ganze Industrie, aber auch gerade der Halbleiterbereich, das E-Autos überall, du brauchst das in der Produktion, also da ist einfach Momentum vorhanden. Und Nippon Sanso ist deshalb, wir hatten uns die herausgepickt und nicht Linde oder Air Liquide, nicht weil es, also klar, weil es ein japanisches Unternehmen ist, aber wir haben es vor allen Dingen auch aus fundamentalen Gründen uns angeschaut, nämlich weil es sozusagen der Challenger ist, die viertgrößte Firma oder der viertkleinste in einer Branche, die weltweit nur noch von 4 Spielern dominiert wird.
Und nicht nur der Challenger, sondern es war ja auch das Thema Preiswürdigkeit und der Multiplier, der hier eben deutlich attraktiver gewirkt hat.
Absolut richtig, denn das ist auch so eine Japan-Story. Vor 10 Jahren war die EBIT-Marge noch bei 6%, jetzt sind wir mittlerweile bei 13% angekommen, stark steigend. Auch die anderen Themen wie Eigenkapitalrendite hat sich fast verdoppelt innerhalb von 10 Jahren. Vor 2 Jahren war die Verschuldung noch ein Riesenthema, da wurden große Fortschritte gemacht. Die Eigenkapitalquote verbessert sich rapide. Und auch hier haben wir jetzt in 10 Jahren 9% jährliches Umsatzwachstum gesehen. Also die Kennzahlen, die sind 1A aus meiner Sicht. Die Bewertung ist immer noch sehr preiswert, obwohl die Aktie so stark zugelegt hat. Das ist aus meiner Sicht heute auch weiterhin das spannendste Investment. Wenn du mir die Pistole auf die Brust halten würdest, würde ich hier nachkaufen, wenn ich mich für eines der 4 Unternehmen entscheiden müsste. Ich habe aber auch schon 3, 4, 5 Mal persönlich gekauft. Deswegen, ich habe hier schon mir mein Stück gesichert an diesem Unternehmensanteil. Und das, ja, was halt so besonders ist, wir hatten ja über das Thema Japan Verbesserung der Kapitaleffizienz gesprochen. Nippon Sanso ist auch deshalb zum 4. Player aufgestiegen und hat an Boden gut gemacht zu den großen 3, weil die restlichen sich ja zusammengeschlossen haben, dann waren sie zu mächtig, mussten Teile abgeben. Und so konnte Nippon Sanso das alles aufsammeln und hat im Zuge dessen eben auch ihren jetzigen Finanzvorstand, den Alan Draper, der war davor bei Praxair, ist heute umbenannt zu Linde, den haben sie nach Japan geholt. Also wir haben hier einen Manager, der gar kein Japaner ist. Und das ist in Japan sehr außergewöhnlich. Und ich glaube, es ist eben auch seine Handschrift zu erkennen in diesen ganzen Kennzahlen, die jetzt stark nach oben ziehen und deutlich besser als bei den anderen Japanern nach oben ziehen. Und dann haben sie sich später zu einer Holding firmiert. Das heißt, die einzelnen Weltregionen haben viel mehr Entscheidungsfreiheiten bekommen. Und jetzt ist der nächste Schritt in dieser Entwicklung eben, dass sie gesagt haben, wir nehmen ROSI, eine Rentabilitätskennziffer, die ein bisschen mit dem Eigenkapital und der Eigenkapitalrendite zusammenhängt, nehmen wir in die Vergütungsprogramme mit auf. Und das ist also der nächste Schritt in Richtung eines Unternehmens, das mehr im Sinne der Wertsteigerung für die Aktionäre geführt wird. Und das alles macht sich halt auch zunehmend in der Kursentwicklung bemerkbar.
Wir haben ja beim letzten Mal für uns so gesagt, wir wollten, dass der Kurs ein bisschen nachgibt. Wenn ich jetzt in die Zahlen, die ihr eingeblendet sehen könnt, reingucke, dann sage ich, wir sind unter einem KGV von 20, im Moment bei ungefähr 17 auf einer Ist-Betrachtung. Wir haben weiterhin das Thema, dass es da ein Unternehmen zu sein scheint, was weiter wächst. Du hast gerade schon gesagt, mit doppelter Wachstumsgeschwindigkeit der Weltwirtschaft. Was margenstärker geworden ist und weiter daran arbeiten wird, stärker zu werden, was als Challenger, den Titel, den du vergeben hast, eben auch noch Potenzial hat, in die Marktanteilsebenen der Top 3 einzudringen und denen vielleicht auch noch was wegzunehmen, weil man an bestimmten Stellen eben einfach besser ist als die Konkurrenz. Also hier mal jetzt die Frage. Es gibt ja die Strategie des Verbilligens. Und das ist ja viel einfacher, wenn man sich denkt, ich bin von einem Unternehmen überzeugt, jetzt fällt es im Preis und jetzt kaufe ich nochmal nach und verbillige das. Es gibt aber auch eine andere Strategie. Es gibt nämlich die Strategie des Verteuerns. Und wir haben weiterhin ein Unternehmen, was in dem Bereich top ist. Wir haben das Thema Japan ja hier ohnehin zu etwas auch regelmäßig in den Sendungen gemacht. Und was mich jetzt noch wirklich interessieren würde, aus deiner Perspektive, weil mir fällt auf Basis dessen, was ich gesehen habe und auf Basis dessen, was ich von dir gehört habe, nicht so viel ein, was auf dem jetzigen Kursniveau für mich dagegen sprechen würde, jetzt hier auch noch nachzukaufen. Also außer, dass irgendwann auch mein Geld hier alle ist, was ich zur Verfügung habe. Aber so ganz grundsätzlich, wenn man jetzt mal sagt, und ich weiß ja, dass wenn ein paar Transaktionen dann endgültig bereinigt sind, dass genug da ist. Aber wenn ich hier jetzt sage, sollte man da nicht nachkaufen, was sind denn die Gegenargumente, die aus deiner Sicht dagegen sprechen könnten, abgesehen von dem Thema eventuell zu hohe Gewichtung, was wir hier an die Seite uns ins Ausstellen können?
Ja, die Firma hat Ende der 2010er Jahre ja diese ganzen Fabriken und Geschäftsbereiche übernommen von Linde, von Praxair, aber auch von Air Liquide, die hatten sich auch mal zusammengeschlossen. Das wurde nicht durch Kapitalerhöhung, sondern durch die Aufnahme von Fremdkapital bezahlt. Deshalb vor 2 Jahren war die Verschuldung noch beim über 4-fachen EBITDA. Mittlerweile sind wir etwa auf das 2,8-fache EBITDA runtergekommen, damit unter diese magische Grenze vom 3-fachen EBITDA, und angesichts der hohen Cash-Generierung und der geringen Ausschüttungsquote, was die Dividende angeht, wird das weiter rapide abgetragen werden. Aber man kann natürlich sagen, im Branchenvergleich ist die Verschuldung immer noch ein Tück höher als bei den Wettbewerbern. Und zum anderen kann man sagen, und das ist Risiko und Chance zugleich, dass obwohl sie so viel Fortschritte bei der Profitabilität gemacht haben, verglichen mit den großen 3 Wettbewerbern immer noch ein weiter Weg zu gehen ist. Das Positive wäre jetzt zu sagen, ja, diese Historie der Margensteigerung wird sich fortsetzen, übrigens auch im ersten Quartal nochmal 1,5 Prozentpunkte mehr bei der EBIT-Marge. Und deshalb wird die Firma auch noch stärker die Profitabilität steigern als die größten 3. Man kann aber auch sagen, oh, die sind einfach abgeschlossen. abgeschlagen in ihrer strukturellen Profitabilität. Die werden nie auf die Eigenkapitalrenditen kommen, die eine Linde hat. Und dann würde das natürlich aus Sicht von 20 oder 30 Jahren gedacht, das Renditepotenzial wieder etwas begrenzen. Was für Aktionäre, gerade die Dividendenhungrigen unter uns, nicht so schön ist, ist, dass die Ausschüttungsquote weiterhin nur bei 20% liegt. Hier gibt es aber auch schon Neuigkeiten vom Management, dass sie sagen, die arbeiten immer in Mehrjahresplänen in Japan. Der bei Nippon Sanso läuft jetzt noch 1,5 Jahre, wenn ich es mit den Geschäftsjahren richtig zusammengerechnet habe im Kopf. Also bis zum Geschäftsjahr 2026 läuft der aktuelle Mehrjahresplan. Und da steht halt unter dem Fokus Profitabilität erhöhen, Schulden reduzieren. Und wenn der nächste entworfen wird, und da gab es jetzt schon Aussagen in den Management-Calls, die ich mir angelesen angehört oder durchgelesen habe, dass danach eben geplant ist, hier die Ausschüttungsquote mal von 20% auf 30% zu erhöhen. Würde sich also die Dividende ver-1,5-fachen, das wäre auch hier wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Aber eigentlich müsste die Firma aus meiner Sicht irgendwann dazu übergehen, noch deutlich mehr auszukehren. Weil hier haben wir im Gegensatz zu Makita schon die Situation, dass die Firma mittel- und langfristig in Richtung 20% Eigenkapitalrendite hochkommen kann und am Ende eben auch den größten Teil des Gewinns komplett auskehren könnte. Und deshalb ist das hier auch wieder eine Story, wo man wahrscheinlich noch ein paar Jahre Geduld braucht, weil so schnell ändern sich die Dinge in Japan nicht. Aber wenn ich mir das aktuelle Bewertungsniveau anschaue, Tobi, ja, die Wettbewerber haben KGVs nördlich von 30, gerade Linde. Air Liquide ist aber auch hoch. Wir haben hier mehr Margensteigerungspotenzial, wir haben viel Umsatzwachstum und haben ein KGV von, wo ist es, um die 17? Also es ist immer noch ein erheblicher Bewertungsabschlag drin und deswegen, ich habe es ja schon gesagt, ich habe schon 3-4 Mal gekauft und deswegen aus meiner Sicht ist es zwar ein Verteuern, was den Einstandskurs angeht, aber was die zukünftigen Perspektiven betrifft, ist es nicht unbedingt ein Verteuern, denn die Firma ist einfach auch viel wertvoller geworden seit unserer letzten Aufzeichnung.
Genau, und in diesem Sinne ist die Order von 40 weiteren Aktien abgeschickt und ist auch schon erledigt. Und jetzt habt ihr genau den Effekt, dass ihr jetzt gerade auch das Update sehen konntet, wo der durchschnittliche Kaufkurs von 16,90 Euro auf 21,56 Euro angesprungen ist. Denn jetzt sind 100 Aktien im Bestand zu einem Gesamtkaufpreis von 2.156,40 Euro, die jetzt eben mit 2.826 notieren. Also der Gewinn, der absolute Gewinn der ersten Position, der ist natürlich noch da. Und die zweite Position ist jetzt rechnerisch minimal im Minus. Das wird sich dann hoffentlich die nächsten Monate weiter so entwickeln. Und dazu halten wir euch natürlich in einem dann auch nicht erst versprochen, nicht erst in 2 Jahren stattfindenden Japan-Update, natürlich auf dem Laufenden. Und jetzt, Jonathan, ich komme mal zur vierten Aktie. Ich frage mich jetzt schon, kaufe ich die jetzt auch noch? Ich glaube ehrlicherweise eigentlich nicht, aber man weiß es ja vorher nicht so richtig.
Ja, Shimano ist jetzt der vierte Titel und bei mir im Depot mittlerweile auch der dritte, in dem ich mittlerweile investiert bin, im Gegensatz zur letzten Sendung. Denn ich habe dann, als die Kurse etwas runtergegangen sind nach unserer Sendung, als die live gegangen ist, habe ich nachgelegt oder habe ich eine erste Position aufgebaut zu etwa 155 Euro. Heute stehen wir ein paar Prozent höher, nicht wirklich viel. In der Zwischenzeit ging es mit dem Kurs aber auch nochmal kräftig runter. Jetzt zuletzt die Erholung, werden wir gleich darauf zu sprechen kommen. Ist insofern interessant, weil es kommt nicht oft vor, dass man mit einem einzigen Wertpapier die Hälfte eines Marktes abdecken kann. Und zwar ist es bei Shimano eben tatsächlich der Fall, dass sie die Hälfte des weltweiten Marktes für Fahrradkomponenten an sich gerissen haben. Wenn es um die Top-Produkte geht, wenn es um Schaltungen und Bremsung geht, dann spricht man von 70%, 80%, 90%. Was man auch in verschiedenen Medien von verschiedenen Experten immer wieder nachlesen kann. Also die Marktposition, die sich diese Firma erarbeitet hat, die ist ausgezeichnet. Und das ist halt einer der Gründe, weshalb man immer mal wieder auch als Anleger mal nach Japan springen sollte, weil du findest hier kein Pendant aus Deutschland oder Frankreich oder aus welchem Land auch immer. Es ist einzigartig, die Firma. Und sie hat jetzt eben auch schon eine sehr, sehr lange Historie, nämlich seit 1921, also seit über 100 Jahren behauptet sie sich auch in diesem Umfeld. Und ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahrzehnten auch nichts daran ändern. Denn was Shimano macht, wieder Japan-typisch, fast alles selber herstellen, viel in Forschung und Entwicklung investieren, mit den Top-Radprofis in Kontakt sein, denen neue Entwicklungen zur Verfügung zu stellen, deren Feedback einzuholen. Wenn das dann läuft und erst wenn die Qualität sichergestellt ist, das wird ganz genau ausgetestet, dann wird es in die Profigeräte zu einem hohen Preis reingebracht. Nach einigen Jahren, wenn schon wieder die nächste Innovation entwickelt wurde, wird es dann in ein Land mit günstigeren Fertigprofis Fertigungskosten verlagert und in den Massenmarkt gebracht. Und durch diese permanente Innovation und Weiterentwicklung der Produkte bringt Shimano immer wieder die High-End-Komponenten irgendwann runter im Preis in den Volumenmarkt hinein und ist damit dem Wettbewerb überlegen. Und das ist halt eine Strategie, die sie super erfolgreich fahren, weshalb der Umsatz in den letzten 10 Jahren auch um etwa 6% pro Jahr gestiegen ist. Die Gewinnmarge ist außerordentlich hoch und von der Eigenkapitalquote brauche ich erst gar nicht zu sprechen beginnen. Die liegt nämlich bei über 90%, Tobias.
Ja, aber wenn ich jetzt hier so auf die Zahlen gucke, die man bei Guru Focus ja auch immer mit der einen oder anderen Stirnfalte mehr beurteilen muss, dann sehe ich aber zumindest, dass bezogen aufs Geschäftsjahr, bin jetzt ganz irritiert, dass hier auf einmal Dezember 22 steht, also dass in dem Geschäftsjahr 22, und zwar in dem richtigen Jahr 22, 4,4 Milliarden Euro an Umsätzen waren. Und bezogen auf die letzten 12 Monate, wir nach einem Einbruch um ein Drittel im Jahr 23, eben jetzt auch nochmal im Vergleich zum Jahr 23 einen Umsatzrückgang zu verzeichnen haben, der sich erst mit dem Juni 24 Quartal das erste Mal wieder so ein bisschen auf Quartalsebene gedreht hat, aber auch bezogen Juni 24, Juni 23 sind noch deutlich voneinander abweichende Werte, wo die Umsätze um etwa 900 Millionen waren es da, 700 da, also um etwa 23% unter denen des zweiten Quartals 23 liegen. Also erstmal die Frage, was ist da los?
Ja, das ist richtig. Also in den Zahlen sieht man das noch nicht, im Kurs schon und auch im Ausblick, den das Unternehmen kürzlich bekannt gegeben und erhöht hat in der Prognose. Also auch hier, ähnlich wie bei Makita, die Corona-Pandemie, wir wollten uns nicht anstecken, fast alle anderen Freizeitmöglichkeiten waren verboten, aber das eigene Fahrrad, das konnte benutzt werden für den Weg zur Arbeit, zur Freizeitgestaltung. Es gab Überschussersparnisse, die Nachfrage war gigantisch. Und alles wurde leergeräumt. So, und dann im Unterschied zu Makita hat aber Shimano damals gesagt, nein, wir bauen die Produktionskapazität nicht aus. Ist uns egal, wenn die Händler und die Kunden warten müssen, sollen die halt zur Konkurrenz gehen, weil wir glauben, dass das nur ein vorübergehendes Peak ist. Und das hat sich am Ende als richtig herausgestellt. Und deshalb konnte Shimano das ganze Geld in der Kasse halten, den Cashbestand, die Aktie sogar weiter ausbauen, von 30 auf jetzt mittlerweile 40 Euro je Anteilschein. Und die Nachfrage ist dann eingebrochen, man hat das mitgekriegt, plötzlich gab es riesige Rabatte auf Fahrräder. Aber, und jetzt kommt es, Tobias, in den Zahlen sieht man das noch nicht, die Trendwende ist da. Für das zweite Halbjahr, und Shimano hat tatsächlich das Kalenderjahr als Geschäftsjahr, erwartet das Unternehmen wieder 10% Umsatzwachstum, 15% EBIT-Wachstum und ein Nettogewinn, der sich sogar dann mehr als verdoppeln wird gegenüber dem zweiten Halbjahr 2023. Das heißt, das operative Momentum ist mit Schwung zurück. Interessanterweise kommt dieser Schwung, und dass es so etwas noch gibt in der aktuellen Zeit, mag keiner glauben, aber man kann es nachlesen, aus China. In China ist ein Fahrradboom ausgebrochen, vor allen Dingen für hochwertige Komponenten. Und weil Shimano diesen Marktanteil hat, wird da jetzt wie verrückt geordert. Ich glaube, die planen jetzt mit 50% Wachstum in China. Und das führt dazu, dass jetzt auch in Europa die hochwertigen Fahrräder und Fahrradkomponenten teilweise schon wieder vergriffen sind, weil die Produktionskapazitäten wieder am Anschlag sind. Und das wird sich dann jetzt in den nächsten Quartalen auch in den Zahlen bemerkbar machen, weil diese Informationen durchgesickert sind in den Markt, auch vom Management angesprochen wurden, hat natürlich der Kurs entsprechend reagiert, ist angesprungen und so erklärt sich also jetzt, warum Shimano plötzlich wieder Momentum hat.
So, das heißt also, du gehst davon aus, dass diese Gewinne beim Gewinn, die jetzt ja wirklich auch merklich gelitten haben und deutlich gefallen sind, wieder zurück auf alte Höhen und dann eben auch auf neue Hochs gehen, also dass man irgendwann auch auf der Euro-Ebene die 10 Euro Gewinnmarke pro Aktie durchbricht und dann eben auf Basis eines Kurses von im Moment 167 im Grunde genommen, okay bewertet ist für die Marktstellung. Und in der Tat, du hast es vorhin so also ganz kurz erwähnt, das war aber beim letzten Mal eben auch ein Thema und ist ja auch etwas, was früher mal bei Apple total, total wichtig war für Investoren, dass man nämlich Cash rumliegen hat. Und dieser Cash-Brocken war beim letzten Mal, als wir in 22 die Aufnahme gemacht haben, bei 30 Euro pro Aktie und ist jetzt eben bei 40 Euro angekommen.
Ja, also die Bewertung erscheint hoch, aber das hat ja seine Gründe. Wir haben ja eine strukturell stark wachsende Firma mit einer ausgezeichneten Stellung. Auch hier wieder mehrere Wachstumstreiber, einfach weil das Thema Fahrradmobilität gefördert wird. Die Autostraßen werden verengt, die Parkplätze werden weggeräumt, damit die Stadt wieder lebenswerter wird. Und gleichzeitig wird die Fahrradmobilität gefördert. Das ist auch viel preisgünstiger und durch das E-Bike ist natürlich auch der Komfort massiv gestiegen. Man kann dann mit zur Arbeit fahren, man kommt nicht mehr so verschwitzt an, man ist schneller, man kann weitere Strecken zurücklegen. Es wird auch ein Lifestyle-Produkt. Es ist ein Zeichen eines guten Lebensstils oder eines hohen Gesundheitsbewusstseins. Und aus einem möglichst günstigen Fortbewegungsmittel von A nach B ist halt ein wirklich wertvolles Produkt geworden, was natürlich auch den Stückpreis pro Fahrrad deutlich nach oben getrieben hat. Und das alles führt dazu, dass Shimano so sehr wachsen kann. Ich glaube, diese Entwicklung ist nicht am Ende, sondern die wird anhalten. Die sehen wir auch schon, wenn man langfristig sich die Kennzahlen anschaut seit vielen Jahren. Und wenn du so ein Unternehmen eben hast mit solchen Wachstumsperspektiven und so einer Bilanz, dann wirkt das KGV immer teuer. Aber nochmal, um das klar zu sagen, 40 Euro Net Cash bei einem Kurs von 170. Wenn du das Cash bereinigt anschaust, ist die Aktie gar nicht mehr so teuer. Sie ist aber auch kein Schnäppchen. Aber man bezahlt halt zu einem gewissen Teil diese sehr guten Aussichten. Und die Frage ist halt, wie viele andere Blue-Chip-Unternehmen findet man, bei denen man sich zutraut, dass die Firma auch in 10 Jahren noch in einer guten Marktstellung ist und bei denen man glaubt, dass die Ertragskraft deutlich gestiegen ist. Ich persönlich gehe jetzt nicht davon aus, dass der Gewinn der Aktie im nächsten Jahr schon wieder bei 10 Euro liegt. Ich sehe die nachhaltige Ertragskraft eher irgendwo im Bereich von 6 Euro vielleicht. Aber das ist auch nicht schlecht, wenn man mal die Cash-Position abzieht, sind wir irgendwo bei um die 120, 125, 130. Da bist du etwas über einem 20er KGV Cash bereinigt. Also wirklich teuer erscheint mir das auch nicht. Ich bin eingestiegen mit einer ersten Position. Ich fürchte, dass man die Aktie jetzt in den nächsten Monaten nicht nochmal billiger nachkaufen kann, einfach weil das operative Momentum wieder da ist, aber aus China kommend. Ja, Schwächen und Risiken natürlich, falls auch da geopolitische Themen in China geschehen. Das ist durchaus eine Sache. Und zum anderen halt die Bewertung. Ja, irgendwann hat die Bewertung nach oben auch eine Grenze erreicht. So explosionsartig sind die Wachstumsraten auch nicht. Es ist halt eine tolle Qualitätsaktie, Buy-and-Hold-Papier, gerade auch für alle Freunde des Radsports. Und ich glaube, man wird so seine 9, 10, 11% Rendite pro Jahr langfristig erzielen. Aber wie die jetzt genau sich zusammensetzen in den einzelnen Quartalen, das weiß ich natürlich mal wieder nicht. Aber meine Befürchtung ist schon, dass wir jetzt eher das Tief gesehen haben, was die Kurse angeht.
Ach, das ist doch schön. Und im Zweifelsfall ist es ja auch so, es ist, glaube ich, die erste Sendung, wo wir 4 Aktien vorstellen und wo ich alle 4 kaufe. Das hat ja auch mal was. Und damit sind jetzt 6 Aktien, die reingehen. Auch hier wieder die entsprechende Schnellausführung. Und dann nehmen wir den Teil vielleicht einfach mal so mit und sagen hier, wir laufen dem Kurs jetzt einen Tick hinterher, aber eben auch mit Angabe oder mit den Ausführungen von Jonathan, dass wir hier eben auch auf der Gewinn, auf der Margenentwicklung, auf der Umsatzentwicklung einiges erwarten dürfen. Und wenn die Nachfrage jetzt eben mal aus China kommt, wo die herkommt, ist uns ja so ein bisschen egal. Hauptsache, sie ist einigermaßen nachhaltig. Und wenn die Chinesen einmal auf den Geschmack kommen, naja, da stehen ja dann auch noch ein paar bereit, die sich mit dem ja offensichtlich limitierten Produktionskapazitäten von Shimano auseinandersetzen dürfen. Also das kriegen die Chinesen im Zweifelsfall auch alleine hin.
Also die japanische Speisekarte, die scheint dir zu schmecken, Tobias. Da hast du irgendwie großen Appetit.
Ja, ne, es war ja beim letzten Mal schon so. Und wenn wir uns ans letzte Mal zurückerinnern, ich meine, drei von den Geschichten, also auch eine Shimano haben wir ja im Grunde genommen gesagt, beobachten, Kauf bei Kursen um 161, was jetzt natürlich mich ein Stück weit ärgert. Und deswegen werden wir die Rhythmik eben auch erhöhen bei diesen Japan-Updates, ist, dass wir das vor einem halben Jahr nicht gemacht haben. Wo man vielleicht eben auch dieses Bottomfishing gemacht hätte mit einer höheren Notwendigkeit zum Optimismus. Aber das ist ja genau das, was wir hier ganz gerne auch machen. Das Thema, wir gucken ja hier nicht, also wir kaufen Aktien, aber wir beteiligen uns ja an Unternehmen. Und wir wollen uns ja vor allen Dingen auch angucken, was schaffen eigentlich diese Unternehmen und was kriegen sie auf die Kette. Und diese 50%-Geschichte, die klang ja beim letzten Mal eben schon sehr gut. Und wir hatten beim letzten Mal eine einigermaßen moderate Bewertung. Und das ist ja dann, wenn man diesen Optimismus mit an den Tag legt, eben auch nicht anders. Und wenn ihr dazu eine Alternative seht, die muss ja nicht aus Japan kommen, dann seid ihr da kommentarmäßig auch herzlich willkommen. Genauso wie Jonathan jetzt noch willkommen ist, mit mir weiterzumachen. Und das seht ihr dann kommende Woche. Denn wenn ich ihn schon mal hier habe, wir haben ein bisschen darüber eben auch gesprochen, was es denn eigentlich dann noch so gibt neben Japan, wo es eventuell mal Schnäppchen gibt. Und wenn man sich auf dem Blog von Abilitato ein bisschen umguckt, dann muss ich ja sagen, es wirkt eigentlich so ein bisschen so, als ob er bei den letzten Beiträgen extra ein bisschen was für mich geschrieben hat. Und darüber müssen wir reden. In der nächsten Woche. Mit Jonathan und hoffentlich auch mit euch. Aber euch sagen wir an der Stelle, bleibt gesund, bleibt investiert, bleibt mit dabei, empfehlt uns weiter. Und dir, Jonathan, sage ich herzliches Dankeschön nach Frankreich.